Omega 2 – Die Gemeinde Gottes vor dem Abgrund. Von Dr. Louis R. Walton, Glenville, USA. Vorwort. Wir gehen daran, eine Geschichte zu erzählen, in der es sehr menschelt. Wir werden den Augenblick einer goldenen Gelegenheit erleben, in der zu Anfang des 20. Jahrhunderts der Himmel alles daran setzte, um die Wiederkunft herbeizuführen. Und wir werden Menschen begegnen, die auf tragische Weise fehlten und dadurch diese Wiederkunft um viele Jahre verzögerten. Auf der Reise durch diese dynamische Geschichte, so voll von glühenden Beispiel und Lehren, sollten wir uns bewusst sein, dass diese Brüder von gestern Fehler begingen, die schmerzlich jenen gleichen, die wir selbst oft machen. Das waren keine unbedeutenden Menschen, die wir als Versager abtun können. Sie stellten die besten Köpfe dar und standen dem Herzen Gottes sehr nahe. Wenn sie irrten, schritt Ellen White oft zu nächtlicher Stunde ihr Zimmer ab und rang mit Gott für sie. Die Tatsache ihres Versagens sollte uns Mahnung sein, dass wir selbst schwach sind. Hätten wir an ihrer Stelle gestanden, wären wir leicht denselben Fehlern erlegen. Ihre Geschichte wird nicht erzählt, damit wir uns zum Richter aufspielen, sondern damit wir daraus lernen. Die Bibel berichtet wahrheitsgetreu vom Leben eines Petrus, David und Mose, von ihren Fehlern wie auch Triumphen, denn wir sollen wissen, dass auch die Besten arg versagen können, wenn sie sich nicht ständig dem Willen Gottes unterordnen. Wenn wir Versagen feststellen, sollten wir nie in den Fehler verfallen, unser Vertrauen in die Gemeinde Gottes wegzuwerfen. Irgendwo in der Zukunft liegt eine letzte, heftige Herausforderung für die Gemeinde. Sie wird so intensiv sein, dass es scheint, als würde die Gemeinde fallen. Doch wir haben die Verheißung empfangen, dass sie nicht fallen wird. Sie bleibt, während die Sünder in Zion gesichtet werden. Selected Messages, Band 2, Seite 380. Man beachte, dass in der Sichtung, die, wie ich meine, mit Omega dem letzten Abfall gleichzusetzen ist, die Sünder in Zion, nicht die treuen Gläubigen Gottes, die Gemeinde verlassen. Gott hat diese Gemeinde durch so manche Stürme geführt. In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts fielen prominente Leute von der Gemeinde ab. Voller Bitterkeit griffen sie den Geist der Weissagung und James White als Leiter an. In der Tat jubelten sie sogar, als sie erfuhren, dass James White krank da niederlag. Dennoch verdoppelte die Gemeinde in der Zeit dieses Messenger-Party-Abfalls ihre Gliederzahl. 1865 versuchten die leitenden Brüder in Iowa, die ganze Iowa-Vereinigung der Gemeinschaft zu entreißen. Dennoch wuchs die Gemeinde. 1889 verließ Dudley M. Kenwright das Predigtamt und schrieb ein angriffiges Buch gegen die Gemeinde. Doch musste er erleben, dass die Gemeinde in seiner Zeit von 25.000 auf 175.000 Glieder wuchs. Dr. John Harvey Kellogg sagte der Gemeinde einmal den vollständigen Schiffbruch voraus. Doch als er starb, war die Gemeinde siebenmal größer und zählte mehr als eine halbe Million Menschen. All diesen Geschichten ist eines gemeinsam. Jedes Mal, wenn die Gemeinde einem Abfall gegenüberstand, hat sie nicht nur überlebt, sondern noch zugenommen. Warum auch nicht? Wo sonst finden wir eine organisierte Gemeinschaft von Gläubigen, die so deutlich den biblischen Kriterien für Gottes letzte Gemeinde entspricht? Wo sonst in der Welt gibt es eine Glaubensgemeinschaft, die eine Gerichtsbotschaft und den Fall Babylons verkündet, das Gesetz Gottes hält, den Sabbat beobachtet, die Wiederkunft erwartet und den Geist der Weissagung hat? Wenn wir nun von den Fehlern der Vergangenheit lesen, wollen wir nicht vergessen, dass Gott diese Gemeinde liebt, für sie sorgt und sie dazu benutzt, um sein Werk abzuschließen. Wenn es jemals eine Zeit gab, in der es galt, das Schiff nicht zu verlassen, dann jetzt. Louis R. Walton, Mission Bay, San Diego, 13. Februar 1995. Einleitung. Am Morgen des 27. September 1540 saß Papst Paul III. Einsam und verlassen im Besuchszimmer seines Privatgemachs im Vatikanischen Palast. Er mag sich die Frage gestellt haben, ob denn alles noch schlimmer kommen könnte. Über Europa fegte die evangelische Reformation wie ein Buschfeuer hinweg. Sie riss ganze Länder mit sich, in denen die katholische Macht einst absolut erschien. Für den hageren Italiener mit den dunklen Augen, der auf einem festen Thron saß, war das der Stoff, aus dem Albträume erwuchsen. Plötzlich wurde er in seinen sorgenvollen Gedanken unterbrochen. Hereintrat eine kleine Schar von Priestern, die auf eine Audienz gewartet hatten. Einer stach aus der Gruppe besonders hervor. Er war von dürrer Gestalt, beinahe glatzköpfig und trug eine auffällige Nase. Außerdem hinkte er ganz deutlich. In seiner vorherigen Berufslaufbahn als Soldat hatte er sich diesen Makel auf dem Schlachtfeld in Spanien zugezogen. Sein Name war Ignazio von Loyola und er machte dem Papst einen Vorschlag. Einen eindeutig militärischen. Heiliger Vater, flehte er in den Worten, wie sie der berühmte katholische Autor Malachi Martin beschreibt, das Papsttum und die katholische Kirche sind in tödlicher Gefahr. Was wir brauchen, ist eine moderne Waffe für diese völlig neue Kriegsführung. Geben Sie uns eine neue Gründungsurkunde, wie es noch keine gegeben hat. Machen Sie uns unabhängig von den Behörden vor Ort. Unterstellen Sie uns der unmittelbaren Verantwortung Ihrer Heiligkeit. Wir werden überall hingehen, zu jeder Zeit, koste es, was es wolle, um jeden Auftrag zu erfüllen. Irgendetwas an diesen Männern fesselte den Papst. Das waren keine gewöhnlichen Priester, verfettet durch zu viele Jahre eines guten Lebens. Das waren schlanke und disziplinierte Leute. Das Geheimnis ihrer Zucht lag in ihrer Ausbildung. Priester, die sich dieser Gruppe anschlossen, durchliefen ein strenges Ausleseverfahren. Zuweilen übten sie sich wochenlang in absolutem Schweigen. Unter der fachkundigen Aufsicht eines Leiters gaben sie sich einer Art von mystischer Meditation hin. Dabei unterwarfen sie ihren Willen allmählich dem ihres Vorgesetzten, bis jeder einzelne von ihnen aus dem wochenlangen Ausbildungsprogramm als geistlicher Kämpfer hervorging, vollständig dem Krieg ergeben, ein völlig gehorsamer Diener des Papstes. Mit anderen Worten, sie bedienten sich des religiösen Mystizismus als Werkzeug. Der Mystizismus war eine Waffe, die von den meisten Protestanten als solche nicht einmal erkannt wurde. Ihm liegt eine Logik zugrunde, die jener verblüffend ähnlich ist, die wir in vielen östlichen Religionen vorfinden. Er vermochte derart zu beeindrucken, dass sich jemand, der nicht gründlich im Wort Gottes bewandert war, in einem Irrgarten von Fragen verlor, auf die er keine Antwort wusste. Somit blieb er schutzlos und ohne Orientierung. Malachi Martin, der selbst einmal diesem Orden angehörte, zählt zu den bedeutendsten Schreibern unserer Zeit. Sein wegweisendes Buch Keys of this Blood sollte von jedermann gelesen werden. Es vermittelt tiefe Einblicke in die verborgenen Kräfte, die unsere Welt mitgestalten. In einem anderen seiner zahlreichen Bücher beschreibt er, wie Loyola zunächst daran ging, der Reformation den Krieg zu erklären. Ihr erstes Ziel, so enthüllt uns Martin, waren die neuen protestantischen Kirchen, die in ganz Europa wie die Pilze aus dem Boden schossen. Loyolas Leute trugen den Krieg in das Gebiet der Feinde des Papstes. Sie führten mit Königen öffentliche Streitgespräche, diskutierten an protestantischen Universitäten, drangen verkleidet in feindliche Herrschaftsgebiete ein und bewegten sich im Untergrund. Sie waren einfach überall. Nie zuvor hatte es einen Orden wie diesen gegeben. Paul III. Verfügte jetzt über eine Streitmacht, die mit Angriffslust und Pfiff den Krieg ins Feindesland trug. Ihr Name, Societas Jesu, die Gesellschaft Jesu. In die Geschichte sollten diese Männer als die Jesuiten eingehen. Loyolas Truppe erzielte unglaubliche Erfolge. Ein Gutteil Europas wurde für den Papst zurückerobert. Und eines Tages am Ende des 20. Jahrhunderts sollten zwei seiner geistlichen Söhne, Mitglieder des Ordens der Jesuiten, einen Plan entwickeln, um das Werk, das Loyola begonnen hatte, zu vollenden. Ihre Strategie könnte die Reformation auslöschen und die Christenheit unter dem Einfluss Roms wieder vereinen. Beinahe unbemerkt sind ihre Vorstellungen in die protestantischen Kirchen eingedrungen, so allmählich, dass im zu Ende gehenden 20. Jahrhundert Schlagzeilen wie diese die Nachricht hinaus posaunen können. Baptisten knüpfen Freundschaft mit Katholiken. Evangelikale strecken Katholiken die Hand entgegen. Katholiken und Evangelikale reichen sich die Hände. Katholiken und Protestanten verpflichten sich zur Einheit. Nur wenigen Adventisten ist entgangen, welch plötzliche Wende die Weltereignisse genommen haben und wie wir auf eine Welt zutreiben, die sich für das Kommen Jesu offenbar bereit macht. Aber in all dem steckt eine Ironie. An diesem Punkt standen wir schon einmal vor langer Zeit. Es ist nicht das erste Mal, dass die Adventgemeinde einer Welt des Endes ins Angesicht blickt. Das war am Beginn des 20. Jahrhunderts schon einmal der Fall. Als das Volk Gottes diese goldene Gelegenheit ergreifen sollte, versagte es auf katastrophale Weise in Form eines großen Abfalls, den Ellen White das Alpha der tödlichen Irrtümer bezeichnete. Inmitten dieses qualvollen Zustandes schrieb sie eine Warnung für Adventisten einer zukünftigen Generation. Alles würde noch einmal geschehen. Das Volk Gottes würde einer weiteren Abfallbewegung gegenüberstehen. Einer offensichtlich ganz schrecklichen. Sie nannte sie Omega und sie zitterte um das Volk Gottes. Unsere Geschichte beginnt im hellen Sonnenlicht des Jahres 1900, als das Werk Gottes schnell hätte abgeschlossen werden können. Sie endet im Zwielicht eines geplagten Jahrhunderts, im Schatten der Nacht, der sich über unsere Städte, unsere Umwelt und unsere politische Welt legt. Und für die Adventisten von heute gipfeln die Schlagzeilen in der allein wichtigen Frage: Sind wir dieses Mal bereit? Oder haben wir es darauf angelegt, jenen Fehler zu wiederholen, den wir am Beginn dieses turbulenten Jahrhunderts gemacht haben? Unsere Geschichte heißt Omega 2, die Gemeinde Gottes vor dem Abgrund.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.